HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
An der Wand hängt ein Bild vom Shisha Pangma, dem niedrigsten Achttausender in Zentraltibet. Dahin habe ich vor 7 Jahren eine Reise gemacht, erzählt Seelsorger Hans-Martin Hager. Er war mit einer Reisegruppe unterwegs. In Tibet trafen sie einen Mönch, der 12 Jahre in einem chinesischen Gefängnis saß. Er erlebte Folter und Dunkelheit. Fürchterliche Sachen, erzählt der Pfarrer.
Wir haben ihn gefragt, wie hast du es geschafft, dass du es überlebt hast, 12 Jahre lang. Er hat gesagt, einfach nur, ich war einfach da. Ich war einfach da, ich habe nichts gemacht. Irgendwann haben sie ihn entlassen. Er sagt, das bin nicht ich. Das ist etwas, was vergeht, aber ich bin was jenseits von Form. Das Begrenzte kann ich nur mit dem Größeren heilen. Und wenn sie eine Diagnose bekommen, die sehr verlustreich scheint, also eine Verletzung, etwas Begrenztes, können sie benennen, dann können sie dem nur begegnen mit Heilung, ob sie jetzt sterben daran oder nicht, also damit umgehen können, indem sie diese Geschichte in was Größeres stellen.
Doch was ist das Größere? Wie sieht es aus? Das Größere hat keine Form, sagt Hans-Martin Hager. Er ist evangelischer Pfarrer im Zugspitzdorf Greinau im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Gibt es in unserer Welt überhaupt etwas, das keine Form hat?
Dreierlei. Erstens Stille, zweitens Raum und drittens Licht. Deswegen haben die Ägypter gesagt, Licht ist Gott. Ich kann die begrenzten Dinge, die Krankheiten, die Trennungen nur mit dem Unbegrenzten begegnen. Ich war vorhin im Gefängnis, wo ich arbeite, wo mir jemand gesagt hat, es ist ausweglos, ich bin hier gefangen. Da sage ich, wie wollen wir einer ausweglosen Situation begegnen? Eine schwere Diagnose ist auch was Auswegloses. Ausweglosigkeit heißt, ich kann nichts machen, aber ich kann beobachten und diesen Raum wirken lassen. Überall, wo zwei Menschen miteinander sitzen, jetzt wir zwei, ist nur möglich, weil Raum zwischen uns ist. Ja. Das ist die Voraussetzung für Kommunikation. Und ich denke auch Voraussetzung für das Größere. Das können Sie dann Gott nennen und Spiritualität und Religion oder Glaube, ist völlig egal. Dieses größere Ganze hat keine Form, es hat keinen Namen.
Parkinson. Diese Diagnose bekam Ursula Greta mit 60 Jahren, schwarz auf weiß. Was für ein Moment. Stand sie nicht gerade noch mitten im Leben? Und jetzt unheilbar krank. Sie ist Ärztin. Schlagartig wird ihr bewusst, was sie schon immer wusste. Auch sie ist sterblich, nicht nur die anderen. Klar ist auch, was sie bisher gelebt hat, die Reisen hoch oben in den Bergen, ohne Wege wie im Himalaya, das wird sie nicht mehr machen können.
Dieses Leben wird es nicht mehr geben in dieser Intensität. Aber da war auch die Intensität der Diagnose. Und es gab diese ein bisschen perfide Ursula in mir, die sagt, na und jetzt? Hast du immer so eine große Klappe gehabt? Was machst du jetzt? So, das habe ich mir auch oft am Berg gesagt, wenn ich nicht weiterkam oder wenn ich vermeintlich mich völlig verrannt hatte, um mich zu provozieren. Ein Provokateur in mir, der sagt so, und was machst du jetzt? Darauf bist du gar nicht gefasst. Na, jetzt staunst du aber, Kleine. So ganz gemein zu dem kleinen, verzweifelten Mädchen, was einfach jetzt so eine Scheißdiagnose gekriegt hat und genau weiß, was es bedeutet. Und dann gleichzeitig auch zu spüren, da ist ganz viel Kraft, damit umzugehen. Das habe ich sofort gespürt. Und da war ich auch freundlicher zu mir, das schaffe ich. Das will ich jetzt mal testen, ob das hält, ob das trägt. Eigentlich müsste es mich tragen.
Doch was trägt? Woher kommt die Kraft, die sie neben der Verzweiflung spürt? Wie war ihr Leben davor? Ein kleiner Rückblick. Mit 27 Jahren wollte sie eigentlich nur der Enge entfliehen, die sie im Schwarzwald, wo sie in einem Dorf aufgewachsen ist, immer empfunden hat.
Man sollte ein artiges Mädchen sein. Und das war ich irgendwie nicht, habe ich nicht geschafft. Also ich wollte von dieser Langeweile weg. Und ich hatte aber auch keinen richtigen Kanal bis dahin gefunden, was mich so wirklich reizt. Ich hatte immer gedacht, irgendwas muss da noch kommen. Und diese Einladung war einfach so außerordentlich und hat mich so gefesselt, dass ich, glaube ich, gar nicht so viele Möglichkeiten hatte, Nein zu sagen. Es gab so viele Automatismen in mir, in meiner Psyche, die ja, 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 ja gerufen haben. Und die Nein-Stimmen, eher die Vorsichtigen, die hatten keine große Chance.
Die Einladung kam von Reinhold Messner, der den Nanga Parbat im Alleingang besteigen wollte.
Der erste 8000er Solo. Die Regierung sagt, du musst eine Ärztin mitnehmen oder einen Arzt. Ohne das kriegst du keine Genehmigung. Und er war unter extremem Druck. Und ich glaube, er hat gute Intuition. Und wir haben uns getroffen, zufällig bei seinem Vortrag am Büchertisch. Und er hat mich nach 10 Minuten gefragt, ach, Medizin studieren Sie, ist ja interessant, wollen Sie nicht mitkommen? So hat sich das ergeben. Also es ist eigentlich sehr ungewöhnlich und eigentlich nur eine Frechheit. Eine Frechheit allem gegenüber. Also der Vorsicht einer Ärztin und der Umsicht einer Ärztin, die war überhaupt nicht bedient. Also es war eine recht wilde Sache.
Ohne viel darüber nachzudenken, nimmt die angehende Ärztin die Herausforderung an. Diese Unbekümmertheit und der Mut, etwas Neues zu wagen, tragen sie auf dem Weg in die Extreme.
Er hat ja gesagt, kommen Sie doch zum Everest Base Camp, da bin ich ein halbes Jahr vorher, da können wir das alles besprechen mit dem Nanga Parbat. Das ist eine große Expedition. Und ich habe gedacht, okay, das probiere ich. Und ich habe mich auf den Weg gemacht mit meinen Hippie-Klamotten, also katastrophale Ausrüstung, mir eine Daunenjacke geliehen und habe es tatsächlich geschafft, so mit meinen eigenen Kräften, im Basecamp vom Everest anzukommen. Das war für mich ein sehr schönes Erlebnis.
Dass sie es aus eigener Kraft geschafft hat, macht sie stolz und stärkt sie für den nächsten Schritt. Es war eine richtige Expedition, für die ich zuständig war, erzählt sie. Dabei macht sie eine ganz neue Erfahrung.
Dieses gemeinsam mit einem starken Gegenüber in Person von Reinhold, das gemeinsam zu machen und gemeinsam zu erleben. Und zum Beispiel die erste Woche hat es nur geregnet und wir lagen im Zelt. Er hat ein Buch geschrieben und ich habe mein Pharmakologiebuch mitgenommen, weil ich ja noch die Prüfung machen musste. Und wir haben praktisch eine Woche im Zelt gelegen und überwiegend an seinem Buch gearbeitet. Und das hat so Laune gemacht, ein gemeinsames Ziel zu haben und auf dem Weg dahin noch gemeinsame Aufgaben, die Spaß machen.
Die schönen Erlebnisse zu Beginn der Expedition beflügeln ihren Mut und stärken ihr Selbstbewusstsein. Sie ist zuversichtlich und sagt sich immer wieder,
okay, entweder es klappt oder es klappt nicht, dann nehmen wir doch mal an, es klappt und machen mal, probieren mal. Und das hat auch gut getan und das hat auch eine gewisse Stärke mir dann eingebracht und eine gewisse Zuversicht ins Leben oder dass ich da auch mal vertrauen konnte, dass ich, ach komm, jetzt, das ist doch gut gegangen, warum sollte es jetzt schief gehen?
Expeditionen in der Welt der 8000er sind immer eine besondere Herausforderung. Der Anmarsch zum Berg zieht sich über weite Strecken und führt über Pässe. Ursula Greta kommt körperlich und psychisch an ihre eigene Grenze. Darauf war sie nicht vorbereitet.
Der Begleitoffizier und ich, wir waren natürlich körperlich lange nicht so fit wie Reinhold selbst. Und er war krank und hatte einen Sonnenstich und hatte wahrscheinlich eine Lungenentzündung und hat einfach, weil er an dem Abend oder an dem Nachmittag noch Pferde bekommen hat für den nächsten Tag, hat er entschieden, dass er über den nächsten Pass noch will. Und das war ein Riesenpass und er ist einfach losgelaufen. Und Terry, der Begleitoffizier und ich, wir hatten einfach nicht die Kraft. Und wir saßen da und konnten nichts anderes machen. Ich war stinkesauer, ich war wütend, hab getobt, aber es hat mir nichts genützt, der Kerl da mit den Pferden. Schon 500 Meter voraus gewesen und wir hatten keine Schlafsäcke, gar nichts dabei. Wir mussten hinterher.
Dennoch war die Entscheidung richtig, räumt Ursula Greta ein. Damit der Körper sich an die Höhe anpasst, ist es wichtig, eine Weile hochzusteigen und dann weiter unten zu schlafen. Dieser Rat wird jedem gegeben.
Aber in dem Augenblick, wo ich über diesen Pass musste und den Pass als nicht schaffbar für mich erkannt habe, da war ich stinkesauer, da war ich völlig verzweifelt und es war überhaupt nicht schön, überhaupt nicht witzig und ich habe mich sehr, sehr ohnmächtig gefühlt. Ich erinnere mich nur noch, dass Terry gesagt hat, okay, wir machen jetzt immer, laufen 5 Minuten, da machen wir 1 Minute Pause. Und ich war so fertig, dass ich wirklich von dieser 1 Minute 55 Sekunden tief geschlafen habe, weil ich auf dem Stein saß oder am Boden und dann hat er mich geweckt, dann sind wir wieder auf. Also es ist wirklich, ich war wirklich völlig am Limit.
Es ist nicht das einzige Mal in ihrem Bergsteigerleben, dass sie an ihre Grenzen kommt. Die Berge in Nepal sind eine Welt der Extreme. Die Dimensionen sind beeindruckend. Sie sind so enorm und anders als das, was Ursula Greta bisher gekannt hat. Das irritiert sie so sehr, dass ihr Verständnis für Größe völlig in sich zusammenbricht.
Da sitzt man in den Bergen und ich wusste immer, ich habe es mit den Nullen auch nicht so. Ist er jetzt 7.000 oder 70.000 oder nur 700? Das habe ich völlig durcheinander gebracht. Und dann war ich so ein Sandkorn oder bin ich wirklich riesengroß? Ich bin doch eine ganz eigene Person, die es nur ein einziges Mal im Universum gibt. Und zwischen diesen Extremen, zwischen diesen Größen, schwankte ich hin und her.
Am K2, dem zweithöchsten Berg der Erde, verunglückt sie so stark, dass sie zurückgeflogen werden muss. In dieser Zeit wird ihr klar, dass sie sich auf etwas Neues einlassen muss, etwas, das ihr jetzt Halt gibt. Zurück in den nepalesischen Bergen findet sie den entscheidenden Impuls. In den Bergen zu sein, ist sehr spirituell, sagt Ursula Greta. Die unterschiedlichen Volksstämme, die dort leben, sind sehr religiös, egal ob es die Sherpas in den Bergen sind oder die Hindus im Tal.
Die sind sehr religiös, sehr hingegeben. Die Hindus glauben ja, dass das genau das Richtige ist, was ihnen jetzt passiert. Ähnlich wie im Islam auch, wo man sagt, Allah hat mir das zugeteilt, also werde ich das auch auslöffeln. Und die Hindus sind ähnlich in ihrer Hingebung. Und Hingebung war etwas, was mir damals erstmal ein ganz unangenehmes Wort war. Hingebung, was soll denn das? Das wollte ich ja gerade nicht. Mein Mann oder Frau wollte ja das gerade kontrollieren und politisch korrekt machen und nicht einfach sich auf etwas einlassen, was irgendwelche Urväter mal geschrieben haben. Diese Hingebung habe ich da gelernt und das ist ein wichtiger Aspekt in meiner spirituellen Entwicklung.
Sie lernt den Buddhismus kennen. Im Gegensatz zum Hinduismus, der sie mit den vielen Göttern eher verwirrt, findet sie im Buddhismus die Struktur, die sie braucht.
1980 bin ich zum ersten Mal mit einem buddhistischen Lehrer, mit meinem Bodhisattva Lama Yeshe damals konfrontiert worden und habe gemerkt, der Buddhismus, das ist meins. Das ist nicht nur eine super Technik wie autogenes Training, was ich am Anfang gedacht habe, ich will das mal perfektionieren, sondern das ist etwas mit einem riesengroßen Hintergrund noch dran. Also nicht nur so eine kleine Technik, sondern ein ganzes System, was mich unterstützt. Das war der Anfang.
Gut 20 Jahre später gründet sie in Berlin einen buddhistischen Hospizdienst. Es war der Zeit geschuldet, denn es gab schon einige Buddhisten in Berlin, die sich eine ganz bestimmte Begleitung für ihr Leben wünschten, erzählt sie.
Also es war zum Teil ganz egoistisch, weil wir uns eine Hilfe selbst organisieren wollten. Und es war aber auch zum Teil sehr altruistisch, weil ich gemerkt habe, wie sehr das trägt im Sterbeprozess oder schon viel früher, wenn die ersten Gedanken dran sind, ich könnte sterben, das könnte eine Krankheit sein, die ich nicht überlebe. Schon dann verzweifeln ja sehr viele Bundesdeutsche, sag ich mal, oder Mitteleuropäer und haben schon wenig an der Hand, um irgendwie ruhig damit klarzukommen. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel positiv und wie stark das ist, was der Buddhismus anbieten kann und wie sehr das helfen kann, wenn man in dieser sehr verwirrenden Lage ist. Jetzt steht Sterben an für mich.
Ursula Greta will als Ärztin und Buddhistin helfen. Mit dieser Einrichtung hat sie sich den Rahmen geschaffen, Menschen zu beraten und zu begleiten. Ich kann begrenzten Dingen, die uns sprachlos machen, wie eine unheilbare Krankheit, nur mit dem Unbegrenzten begegnen, meint Seelsorger Hans-Martin Hager. Es hat keine Form und keinen Namen, wie in der biblischen Geschichte Mose am brennenden Dornbusch.
Mose hütet die Schafe seines Schwiegervaters. Er sieht einen Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Kommt eine Stimme aus dem Busch, zieht deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land, Stimme Gottes. Du bist mein Mann, du führst meine Leute aus der Knechtschaft. Und dann fragt er diese Stimme ja. Wenn ich zu meinen Leuten gehe, muss ich sagen, wer bist du? Und dann sagt diese Stimme, ich bin der ich bin. Gott ist einfach sein. Das Größere, das Göttliche, das Kraftvolle, das Ewige hat keine Form. Und Wenn Sie sowas Schwerem begegnen wollen, müssen Sie zu dieser Nichtform zurück. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und das ist meine Erfahrung auch, dass das den Menschen geholfen hat.
Dennoch, die Diagnose unheilbar krank ist immer ein Schock. Verlustängste kommen hoch und Wut. Wie soll man damit umgehen?
Versuchen Sie, diese Diagnose einfach mal zu betrachten vor Ihrem inneren Auge, ohne mit Gedanken oder äußerlich dagegen vorzugehen, sondern zu beobachten die Atmosphäre dieser Angst, ihr keinen Namen zu geben, es zu beobachten, ganz still. Und wo kommen die Leute dann hin, wenn sie die Angst betrachten? Natürlich kommen sie in die Trauer, weil sie was verlieren. Sie verlieren ihren Unverletzlichkeitsanspruch vielleicht, ihre Gesundheit.
Die Trauer anschauen, genauso wie vorher die Angst, ohne etwas dagegen zu tun. Ohne Reaktion, ohne inneren Widerstand, rät der Seelsorger. Was bleibt, ist die Stille.
Und wenn Sie die Trauer eine Weile aushalten, in dieser Stille, wo nichts passiert, dann kommt aus dieser Stille eine Kraft, die Menschen dazu befähigt, barmherzig und mit Mitgefühl für sich selber mit der Situation umzugehen.
Um mit einer schweren Diagnose umzugehen, braucht man keinen grübelnden Verstand, sondern ein offenes Herz. Mit offenem Herzen dem Ursprung der Gedanken und der Gefühle nachspüren, sie anschauen und stehen lassen. Das beruhigt. Die Gedanken hören auf zu kreisen, die Unruhe legt sich und Stille kehrt ein. Dann wird der Raum weit. Die Mystiker sagen, jeder Mensch ist begabt, mit dem großen Ganzen in Kontakt zu treten.
Meister Eckhart oder Zen. Und Mystik ist die Form von Religiosität, die über alle Konfessionen und Religionen hinausgeht. Ja. Die Schamanen am Amazonas, die ich hier besucht habe, hier in Machu Picchu, sie sagen alle das Gleiche. Ich kann mit bestimmten Methoden, mit ganz einfachen Techniken, in diese Welt des Größeren. Und wenn sie da mal gewesen sind, dann sind solche Krankheiten viel leichter, ich sage nicht beherrschbar, sondern sie verlieren ihren Schrecken.
Parkinson. Ursula Greta ist Ärztin und weiß, was das medizinisch bedeutet. Das Szenario, das sie vor Augen hat, ist grausam. Zitternd, langsam, vielleicht dement, wird sie auf Hilfe angewiesen sein. Der Schock der Diagnose sitzt tief. Wut, Trauer und Verzweiflung kommen hoch. Vor allem aber empfindet sie große Scham. Die Diagnose bringt ihr Selbstbild völlig aus dem Gleichgewicht. Nichts stimmt mehr überein. Das verinnerlichte Image der starken Frau fällt in sich zusammen.
Durch die Öffentlichkeit oder das, was ich mit Reinhold Messner erlebt habe, war ich sehr verwöhnt von einem Fremdbild von außen. Das ist die Tolle, die das alles schafft. Und dieses Fremdbild hat nicht mehr gestimmt. Und dazu passt dann die Scham. Oh, jetzt denken die alle, ich selbst habe dann von mir vielleicht auch erwartet, dass ich das jetzt auch so lockerflockig mit einem Lächeln auf den Lippen schaffe. Pustekuchen, da ist kein Lächeln mehr. Das ist einfach scheiße. Und ganz, ganz schwer.
Ursula Greta war schon immer auf der Suche nach den eigenen Grenzen. Früher ging sie dazu Wege in der Außenwelt, heute wandert sie auf inneren Pfaden. Über das Gefühl, das sich in ihr ausbreitet, will sie mehr wissen. Sie schaut es sich einfach an.
Das war eine ganz große Reise, bis ich kapiert habe, das war Scham, was ich gefühlt habe. Und nachdem ich das benannt hatte, konnte ich damit auch umgehen. Das war sehr wohltuend. Genauso wie wenn ich Parkinson akzeptiere als Bestandteil meines Lebens oder das ist jetzt einfach so, muss ich ja nicht gut finden erstmal. Aber ich sage, okay, das ist da, dann kann ich mir die Situation anschauen und kann mir überlegen, wie gehe ich damit um. Ob ich hinterher diesen Parkinson in Urlaub schicke und sage, weißt du was, du könntest jetzt eigentlich mal wieder gehen, es reicht jetzt 10 Jahre, das ist wieder was anderes. Also das bleibt offen.
Tatsächlich lebt Ursula Greta seit 8 Jahren mit Parkinson. Dabei spricht sie einfach von Parki, weil diese Krankheit jetzt zu ihrem Leben gehört und ein Teil von ihr geworden ist. Sie lernt immer besser, mehr auf ihre Gefühle zu achten und ihnen nachzuspüren.
Wenn ich etwas fühle, dann ziehe ich mich zurück, wenn es geht, und frage mich, was fühle ich jetzt eigentlich? Und kann dann fühlen und kann aber auch dran mit meinem Geist arbeiten, also auch drüber nachdenken, dass ich dann zu einem Ergebnis komme und dann merke, boah, das war damals und damals und damals auch schon so. Und es hat mich bewogen, bestimmte Schritte zu machen in meinem Leben. Und ich gehe diese Wege zurück und kann die nachvollziehen und merke, es stimmt.
Das ist eine große Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber.
Absolut. Und das hat mich wirklich frei gemacht. Und vor allem, wenn ich mich damit noch outen konnte. Also wenn ich jemand gegenüber sage, okay, ich würde schon gerne nach Nepal fahren und diesen Trek nochmal machen, aber ich weiß genau, das tut mir nicht gut. Und das ist nicht angesagt und das ist mehr das Gleiche, von dem ich reichlich hatte in meinem Leben. Und ich sollte jetzt wirklich die restlichen Jahre oder Jahrzehnte oder wie viel auch immer nur oder vielleicht nur noch Stunden, die mir bleiben, dafür nutzen, etwas, was für mich sinnvoll ist und aber auch für andere.
Die Krankheit hat sie sehr langsam gemacht und ihr Leben total entschleunigt.
Ich war mein ganzes Leben viel zu schnell. Und Paki hat mir echt gesagt, langsam, mach doch mal langsam. Und ich habe das auch genossen. Zwar haben meine Umwelt gesagt, du bist aber lahm geworden, was mir natürlich nicht so gut gefallen hat. Aber ich habe gemerkt, es ist mein Tempo jetzt. Ich habe einfach den Schatz gesehen, den mir Paki aufgezwungen hat.
Sie spürt in der Langsamkeit auch eine Kraft. Woher kommt sie? Ursula Greta wollte immer viel vom Leben. Wilde Reisen mit 25, Kinder mit 30 und natürlich Ärztin werden. Vieles war von ihrem Ego bestimmt, sagt sie. Das Selbst, das mit dem Universum verbunden ist, trat zu sehr in den Hintergrund. Mit der Krankheit entdeckt sie, was es heißt, der inneren Führung zu vertrauen.
Sobald ich dieses Ego loslasse und wirklich bei mir bin, was wirklich mit mir ist, dann habe ich die Kraft. Und die schwierigen Situationen in meinem Leben, die mich dem näher gebracht haben, die haben mich letztendlich dazu geführt, dass ich wirklich entspannt wurde, dass ich gesagt habe, okay, diese wirklich hilfreichen Situationen hätte ich mir selber nicht ausgesucht. Aber letztendlich haben die gezeigt, dass die mich wirklich in meine Kraft gebracht haben, die mich wirklich meinem Selbst, meinem wahren Selbst näher gebracht haben. So im Tanzstundenjargon, wenn ich mir einen Tanzpartner selber aussuchen musste, habe ich immer einen Unmöglichen gewählt. Aber wenn ich mich habe finden lassen, wenn ich einfach ruhig gehalten, still gehalten habe und nicht aktiv Partner gesucht habe, dann kam vielleicht ein Pummeliger oder wie auch immer, der mir zunächst nicht aufgefallen war und der dann aber haargenau dazu gepasst hat. Das führt genau dahin, dass das Leben wirklich weiß, wohin meine Reise gehen soll und dass es mir die richtigen Situationen schickt, an denen ich wachsen kann.
Diagnose unheilbar krank. Was trägt? Hilft, wie es immer wieder heißt, loslassen, vertrauen, sein? Ins Leben gehen ohne Netz und doppelten Boden, das ist Vertrauen. Man kann vorher nicht alles abchecken, sagt Seelsorger Hans-Martin Hager.
Menschen, die diesen Krankheiten offen begegnet sind, mit Vertrauen, die einfach reinspringen, da weiß man, dass bei denen diese spontanen Remissionen, wo keine Therapie und kein Aufschneiden, wo plötzlich ein Tumor nicht mehr da war, ja? Wo man gesagt hat, der ist in einem halben Jahr tot. Also Vertrauen ist eine ganz, ganz wichtige Kategorie. Vertrauen plus Loslassen, da kommt man dann zu diesem Sein, also zu diesem, ja, wie bei Mose, einfach ich bin, der ich bin. Das können Sie auch als Mensch sagen.
Dann bekomme man eine Ahnung von dem großen Ganzen. Die Erkenntnis, dass man kein getrenntes Wesen ist, sondern Teil des großen Ganzen, nennt man im buddhistischen und im christlichen mystischen Sinn Heilwerden, erklärt Ursula Greta. Sie lebt seit fast einem Jahrzehnt mit Parkinson. Sie weiß nicht immer, was für sie gut ist, aber sie vertraut darauf, dass das Leben ihr die richtigen Aufgaben stellt. Auf das Leben zu vertrauen, macht stark. Ursula Greta ist jetzt 68 und Rentnerin. Für sie ist es ein schönes Gefühl, dem Leben heute einfach dienen zu können.
Ich bin jetzt so frei, finanziell so frei und von meiner Psyche her so frei, dass ich wirklich das machen kann, was das Leben gerade mir anbietet. Und das ist seit dem Augenblick eine fünfköpfige afghanische Familie, die neben mir wohnt, die ganz viel abfragen von Kompetenzen, die ich habe. Und es tut so gut zu sehen, dass ich etwas Sinnvolles damit machen kann, was ich mein Leben über gelernt habe. Insgesamt nährt es einfach und macht glücklich.